Herzlich willkommen. Bei mir im Studio ist heute Lucia von Bredow. Schön, dass Sie da sind.
Schön, hier zu sein.
Frau von Bredow, machen Sie sich manchmal Gedanken drüber, wie Ihr Leben ohne Oscar verlaufen wäre?
Mein Leben wäre wahrscheinlich schon anders verlaufen, tatsächlich, wenn ich diese Komponente nicht gehabt hätte. Ich bin in sehr behüteten Verhältnissen aufgewachsen mit meiner Mutter. Und meine Mutter war Fremdsprachensekretärin. Die ist arbeiten gegangen, die hat unseren Lebensunterhalt verdient. So, die hatte jetzt auch nicht so viel Zeit dafür, sich so Luftschlösser zu bauen. Und mein Vater war aber so jemand, der so fantastische Ideen hat die ganze Zeit und auch so verrückte Ideen hat. Und man sich auch manchmal dachte, was wird das jetzt wieder? Aber dadurch habe ich halt das auch kennengelernt. Also, dass man auch mal ja in so Projekten denkt, dass man so die Fantasie frei lässt. Und das, ja, hat schon auch viel mit meinem Lebensweg zu tun, tatsächlich, weil ich ja auch Drehbuchautorin dann geworden bin.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Karline Thüroff im Gespräch mit
Lucia von Bredow. Mammut auf den Spuren des Vaters.
Und jetzt fragen sich natürlich alle, wer zur Hölle ist Oscar? Oscar war eines dieser, ja, kann man sagen, eines dieser Luftschlösser Ihres Vaters, oder?
Ja, also es hört sich auf jeden Fall so an, wenn man die Geschichte dann zum ersten Mal hört oder erzählt, stößt man immer auf ungläubige Ohren. So. Das ging mir als Kind auch so, wenn ich das erzählt habe. Mein Vater hat nämlich einen Mammut gefunden, als er selbst erst 16 Jahre alt war. Da ist er durch den Wald mit einem Metalldetektor, weil er gerne Sachen im Waldboden gesucht hat, so alte Münzen und so. Und ist auf keine Münze gestoßen, aber auf einen sehr großen Knochen, der aus der Erde so rausragte. Und dann hat er angefangen, den auszugraben und war sich dann auch ziemlich schnell sicher, dass das irgendwie kein normales Tier ist, sondern irgendwas Besonderes. Und dann hat er dieses Mammut ausgegraben.
Auf eigene Faust mit 16 Jahren.
Erstmal auf eigene Faust. Zur Hälfte hat er es auch geschafft. Dann ist er an seine Grenzen gestoßen, weil man braucht halt dann auch schweres Gerät für sowas. Hat es 10 Jahre lang geheim gehalten und dann zusammen mit einem Expertenteam dann fertig ausgegraben. Und das war Oscar. Er hat dieses Mammut Oscar genannt und hat dann auch selber ein Museum eröffnet, ein Steinzeitmuseum. Mammutheum hat er das genannt, wo dann Oscar auch als Modell ausgestellt war und auch noch andere Steinzeittiere und wo man auch so Feuer machen konnte und mit so steinzeitlichen Bögen schießen. Und ja, genau, Oscar ist eins der Luftschlösser, die dann aber auch Realität wurden.
Wir werden in dieser Stunde nicht nur über Sie, sondern auch viel über Ihren Vater sprechen, Bernhard von Bredow, weil er eben eine sehr, sehr besondere Geschichte hat und diese Geschichte auch maßgeblich Ihr Leben geprägt hat. Kann man sagen, Ihr ganzes Leben?
Sicher nicht mein ganzes Leben. Weil ich, ja, dadurch, dass ich bei meiner Mutter aufgewachsen bin, natürlich auch einfach eine ganz andere Welt kennengelernt habe. Die Welt von meinem Vater war mir immer sehr fremd. Also ich habe ihn als Kind auch nur ab und zu besucht, auch nicht regelmäßig. Und er kam mir immer vor wie so ein Zauberer, also so ein bisschen unheimlich auch. Immer mit diesen großen Mammutskeletten, die da überall rumstanden. Und diese Tricks, die er drauf hatte, dass er so mit Steinen und Zunderschwämmen so Feuer machen konnte und sowas. Das war für mich auch immer wie so eine Fantasiewelt, wie so eine Abenteuerwelt. Und deswegen hat es mich bestimmt geprägt, aber ich hatte Gott sei Dank auch eben dieses Erdende von der anderen Seite meiner Familie.
Und Sie haben noch eine Menge Halbgeschwister väterlicherseits. Könnte man sagen, Oscar ist auch sowas wie ein Geschwister für Sie?
Ich habe Oscar nie so als Geschwister gesehen. Ich habe immer ihn so gesehen als sowas, was so über allem wacht. Also dieses große, zottelige Modell, dass da so auf der Terrasse meines Vaters stand, das so hoch war wie das Haus. Das hat immer so auf alle aufgepasst.
Erinnern Sie sich noch, also wir waren ja, der Oscar war ja schon da, als Sie geboren wurden. Wann Sie den wirklich zum ersten Mal wahrgenommen haben oder war er einfach immer da?
Ich weiß noch, dass ich einmal meinen Vater besucht habe und er da das Fell mit Bauschaum an dieses Modell drangeklebt hat. Weil er entweder irgendwie, vielleicht war es kaputt oder vielleicht, also es musste irgendwie repariert werden. Und ich weiß noch, dass er da auf so einer Leiter stand mit so Bauschaum und so Pferdehaaren und dann dieses Mammutfell da dran geklebt hat.
Das waren also nicht die Originalknochen, das war dann ein Abguss wahrscheinlich, oder?
Genau, also es gibt einen großen Abguss der Originalknochen, den auch mein Vater gemacht hat. Der ist in dem Naturkundemuseum in dem Ort ausgestellt. Und die Originalknochen sind dort auch ausgestellt. Die sind nicht in dem Museum von meinem Vater. Und mein Vater hatte halt dieses große, ja, lebensechte, diesen Nachbau.
Es ist ja riesig. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie groß ein Mammut eigentlich ist. Also, und wie ein Haus aussehen muss, in dem ein Mammut steht. Beschreiben Sie das mal.
Also, das stand ja auf der Terrasse. Steht immer noch auf der Terrasse übrigens. Inzwischen ist es schon ein bisschen verwittert. Es wachsen oben so kleine Bäume raus. Aber es steht neben dem Haus und es ragt halt bis zu dem Hausdach. Es ist so ein normales, zweistöckiges Haus und dann steht daneben das Mammut und guckt so auf alle runter.
Sie haben vorhin erzählt, er hat 10 Jahre gewartet, bevor er den Fund gemeldet hat. Warum hat es so lange gedauert?
Das weiß ich nicht so genau tatsächlich. Mein Vater hatte da andere Interessen in der Zeit. Er ist dann nach Neuseeland gegangen, hat da mehrere Jahre gelebt, auch studiert und ja, hatte das aber immer im Hinterkopf anscheinend. Also es hat ihn nie losgelassen, weil ja die Hälfte dieser Knochen auch schon bei seiner Mutter im Atelier rumlagen und so drauf gewartet haben, dass die andere Hälfte da sich dazugesellt.
Ihre Halbbrüder mussten oder durften ja auch schon sehr jung dann mithelfen im Museum. Die durften Führungen machen, einer schon als 6-Jähriger. Der Kelch ist an Ihnen vorübergegangen, oder?
Der Kelch ist an mir vorübergegangen. Gott sei Dank, ich war ein sehr schüchternes Kind. Das wäre für mich, glaube ich, schlimm gewesen, wenn ich da Leuten so Sachen erklären hätte müssen. Aber meine Brüder sind halt so aufgewachsen. Also für die war das ganz normal. Das Museum war ja auch neben dem Haus praktisch, also oder in das Haus von meinem Vater integriert, wo die ja gewohnt haben. Und da wurde dann um 9 Uhr morgens aufgesperrt und dann kamen halt die ersten Leute. Und dann haben die beiden auch so Führungen gemacht. Und ich weiß auch noch, dass die so diese ganzen Namen kannten, wie diese ganzen Dinosaurier und Höhlenlöwen und wie die alle auf Latein heißen. Und ich wusste das alles gar nicht.
In Siegsdorf war das, oder?
Genau.
1:1 der Talk auf Bayern 2. Mein Gast heute ist Lucia von Bredow. Und ihr Vater, ja, er war eine gewisse Berühmtheit in Bayern, wahrscheinlich auch in der Archäologieszene weltweit, nehme ich an, weil das ja irgendwie schon ein großer Fund ist, den er gemacht hat. Ein Schüler gräbt zufällig einen Mammut aus und widmet ihm dann sein halbes Leben. Und wenn man diese Geschichte hört, dann fragt man sich natürlich, was war das für ein Typ, dieser Bernhard von Bredow? Was ist Ihre Antwort? Sie haben vorhin schon gesagt, er war wie ein Zauberer.
Er kam mir als Kind immer so vor, weil er so Dinge konnte, die sonst halt niemand konnte. Also auch die anderen Eltern, die ich so kannte, die hatten halt normale Jobs und die hatten normale Hobbys. Also die waren im Fußballverein oder bei der Bergwacht oder so. Und mein Vater hat das halt nicht gemacht. Der hatte halt so ein kleines Chemielabor, wo er irgendwelche Sachen drin rumgemixt hat und dann hatte er sein Museum und hatte immer zu allem auch so ein bisschen andere Ansichten tatsächlich. Und ja, was war das für ein Typ? Also ein wahnsinniges Allgemeinwissen. Er wusste wirklich alles. Er konnte zu jedem Thema sofort aus dem Stegreif irgendwas sagen, ob das jetzt Astrophysik war oder Geschichte oder Kunst, Kultur oder sonst was.
Und er hat sich das alles selber drauf geschafft, oder?
Und er hat sich alles selber beigebracht. Er war Autodidakt, also er hat sich auch selber beigebracht, wie man Mammut ausgräbt, wie man die Knochen konserviert, wie man diese Modelle baut. Hat er dann auch noch so eine eigene Methode entwickelt, wie man Modelle, freistehende Modelle bauen kann mit diesen Knochen. Er hat sich später dann auch das Geigenbauen selber beigebracht und konnte das dann auch einfach alles.
Haben Sie sich damals gewundert über diese Projekte und Leidenschaften Ihres Vaters oder war das irgendwie normal, weil es immer da war?
Also ja, natürlich. Ich hatte ja einfach auch den Vergleich mit Gleichaltrigen und natürlich war das was Besonderes, auch vor allem, weil ich ihn ja nicht immer gesehen habe. Deswegen waren diese Projekte schon, hatten schon immer so was Mystisches fast, so, weil ich halt auch da nicht so richtig durchblicken konnte, wie das funktioniert, wie das geht. Und auch dann dieses, dass er sich dann immer mal wieder was Neues ausgedacht hat. Also es war schon immer eine Überraschung.
Hat er auch manchmal so normale Vatersachen gemacht, sowas wie Vokabeln abfragen oder so?
Also bei mir nicht. Das könnten meine Brüder wahrscheinlich besser beantworten, ob er das mal bei ihnen gemacht hat. Aber bei mir nicht. Ich war mal Schlitten fahren mit ihm. Das war so das Normalste, was wir jemals zusammen gemacht haben.
Wie ging es Ihnen als Tochter damit? Haben Sie sich manchmal zurückgesetzt gefühlt hinter das Mammut und all die anderen Spezialinteressen?
Ja, also als Kind habe ich mir schon natürlich so einen normalen Vater gewünscht. Also ist ganz klar. Mein Vater war ja auch sehr unzuverlässig. Man konnte sich ja nicht auf ihn verlassen. Manchmal war er da, manchmal war er nicht da. Und hatte auch was Unberechenbares. Und dann da habe ich mir das natürlich manchmal vorgestellt, wie das wäre, so einen ganz normalen Vater zu haben, der auch da ist und so. Ja.
Er wirkt, wenn Sie das so beschreiben, ja schon wie ein Besessener. Was glauben Sie, hat ihn angetrieben?
Ich glaube, dass ihn angetrieben hat, dass er so eine wahnsinnige Neugier hatte. Er wollte immer genau wissen, wie alles funktioniert. Und er wollte alles rausfinden und er wollte auch so hinter den Vorhang gucken. Er wollte wissen, wie die Welt funktioniert. Das hat ja dann auch, also deswegen hatte er, glaube ich, schon auch so ein großes Interesse für Verschwörungstheorien auch. Weil so eine Verschwörungstheorie ist ja auch so eine Art, hinter einen Vorhang zu gucken. Vielleicht ist da noch was anderes. Vielleicht funktioniert die Welt auch ganz anders.
Ich kann mir vorstellen, spätestens da gab es dann wahrscheinlich auch Konflikte, oder? Wenn man das Gefühl hat, so gedanklich in einer anderen Welt zu leben.
Ja, ja, ja. Also es gab da schon dann immer, also als ich dann auch größer war, als ich dann so Teenager war oder so, gab es dann natürlich auch eine Distanz, so, weil seine Ansichten sich dann sehr von meinen unterschieden haben. Und weil diese großen Erklärungen für so alltägliche Themen auch so wenig greifbar sind. Man möchte ja dann auch mal so ganz konkret mit dem eigenen Vater sprechen und nicht immer dann sofort so eine Verschwörungstheorie aufgetischt bekommen.
Gibt es auch Dinge, wo Sie ihm ähnlich sind?
Also mir wird nachgesagt, dass ich sehr stur sei. Das ist auf jeden Fall eine Ähnlichkeit, denke ich mal, die ich wahrscheinlich von ihm habe. Und ich denke mir gerne Geschichten aus. So, er hat sich auch sehr gerne Geschichten ausgedacht. Und das mache ich auch. Und ich habe ja dann auch so einen Beruf gewählt als Drehbuchautorin, wo es ums Geschichtenerzählen geht. Und da gibt es dann schon eine Ähnlichkeit, ja.
Wir sprechen jetzt hier in Bezug auf Ihren Vater in der Vergangenheit. Ihr Vater lebt nämlich nicht mehr. Vor 3 Jahren wurde er ermordet in Paraguay, gemeinsam mit ihrer Halbschwester. Die beiden waren zusammen ausgewandert 2018. Und dieses schreckliche Ende haben Sie mit zum Anlass genommen, seine Geschichte zu erzählen und hier bei uns beim Bayerischen Rundfunk einen Podcast zu machen. Warum?
Also, wenn sowas passiert in einer Familie, dann ist man ja erstmal unter Schock, weil damit rechnet man ja nicht. Also, das ist ja irgendwas, was so, auch so eine Gewalt, mit der man dann auf einmal konfrontiert ist. Das muss man erstmal verarbeiten, bevor man überhaupt richtig anfangen kann zu trauern, tatsächlich auch. Also das war bei mir zumindest so. Und dann in der Trauer hatte ich aber immer mehr den Wunsch, auch mehr über meinen Vater rauszufinden, weil wir ja immer so ein distanziertes Verhältnis hatten und ich auch viele Dinge gar nicht über ihn wusste, vor allem über sein Leben in Paraguay. Er ist 2018 ausgewandert und über die letzten Jahre wusste ich nicht so besonders viel. Und dann war mir ziemlich schnell klar, dass ich das irgendwie erzählen möchte. Dass ich vor allem auch nicht nur über den Mord was erzählen möchte, sondern über das Leben meines Vaters und auch über das Leben meiner Schwester. Und dann war für mich Podcast die erste Wahl.
Als Filmemacherin, schon interessant. Er wollte ja eigentlich zu Lebzeiten, dass Sie einen Film über ihn machen, oder?
Ja.
Das wollten Sie aber nicht. Warum nicht?
Also er hat immer zu mir gesagt, dass ich mal einen Film über sein Leben machen soll. Mhm. Und dass wir dann die ganze Welt bereisen könnten und er könnte mir alle Orte zeigen, an denen er mal gelebt hat. Und wir könnten ganz tolle Abenteuer zusammen verbringen und uns ganz wunderbar streiten. Und ich wollte das aber nie, weil mein Vater war einfach ein sehr dominanter Typ. Also er war wirklich ganz schön doll, sagen wir mal so. So, er stand immer im Mittelpunkt. Er hat sehr viel Raum eingenommen. Und ich glaube, die Art und Weise, wie ich jetzt den Podcast über ihn gemacht habe, wäre jetzt vielleicht auch nicht so hundertprozentig das, was er sich vorgestellt hätte.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Kaline Thyroff trifft
Lucia von Bredow, Regisseurin und Drehbuchautorin.
Aber bevor sie zum Film gekommen sind, sind sie nach der Schule in der Kleinstadt in Oberbayern erstmal nach Neuseeland gegangen. Das hatte auch was mit ihrem Vater zu tun. Sie haben erzählt, der war da auch schon. Was hat er dort gemacht?
Mein Vater war da mehrmals. Das erste Mal war er als ungefähr 10-jähriger Junge da, weil sein Großvater da gelebt hat. Sein Großvater ist dorthin ausgewandert nach Neuseeland. Und die Eltern von meinem Vater haben meinen Vater dann so ein Jahr lang ungefähr dahin geschickt, als 10-jährigen Jungen. Und dann hat er bei dem gelebt. Und Neuseeland hat ihn dann aber auch nie, später auch nie losgelassen. Also er kam natürlich dann wieder zurück nach Deutschland, hat hier seine Schule zu Ende gemacht, ist dann danach aber auch wieder nach Neuseeland gegangen und hat da mehrere Jahre gelebt und wollte auch langfristig dorthin auswandern. Und diese Pläne sind dann nicht so aufgegangen, aber diesen Auswanderungswunsch hatte er halt immer weiter. Das hat ihn immer weiter beschäftigt.
Also wussten Sie schon viel von Ihrem Vater über Neuseeland, bevor Sie selbst dorthin gereist sind. Sie haben dann aber Work and Travel gemacht, oder?
Genau. Ich wusste tatsächlich auch gar nicht mal so viel über Neuseeland von meinem Vater, weil seine Geschichten halt immer so Abenteuergeschichten waren. Mhm. Das hörte sich immer so Huckleberry Finn-mäßig an. Und das war ja auch eine ganz andere Zeit, also als er da war. Er hat immer erzählt von so, was sie dann wieder für Tiere geschossen haben und was sie da für wilde Abenteuer erlebt haben in den 70ern. Und ich war ja in den 2000ern da war das dann schon ganz schön anders. Und ich habe dann Work and Travel gemacht.
Genau. Das heißt, Sie haben sich die Reise mit Gelegenheitsjobs finanziert, als was?
Ich habe auf dem Weinberg gearbeitet.
Oh.
Ich habe vor allem auf dem Weinberg gearbeitet und habe da auch nicht, wie man sich das vorstellt, hier so die Träubchen
geerntet,
pflücken, genau. Sondern so Äste ausreißen und so ganz schwere Arbeit machen irgendwie. Und habe mir dadurch dann die Reise finanziert und hatte zusammen mit zwei Freundinnen, die ich da kennengelernt habe, dann so ein Auto mir gekauft für $600 damals. Und dann sind wir damit rumgefahren.
Und was haben Sie mit nach Hause gebracht von dieser Reise?
Ich habe mit nach Hause gebracht, dass ich alles schaffen kann, wenn ich es will. Und dass man eigentlich vor nichts Angst haben muss. Dass man nicht davor Angst haben muss, im Schlamm stecken zu bleiben und dass man vor einem Bungee-Sprung keine Angst haben muss und so vor sonst auch nichts. So, ja.
Und dann sind Sie wieder weit weg. Da hat Neuseeland vielleicht auch geholfen. Sie sind nämlich nach Japan gegangen zum Studieren. Das hätte ich mich wahrscheinlich nie getraut, schon alleine wegen der Sprache. Aber das war keine Hürde für Sie, oder?
Nee, ich habe tatsächlich Japanisch gelernt an der Universität in München. Hatte ich so einen Sprachkurs. Und die Dozentin hat dann mich vorgeschlagen für so ein Stipendium. Und dann bin ich nach Japan gegangen und habe da ein halbes Jahr studiert.
Warum Japan?
Also Japan hat mich schon immer interessiert. Die Sprache hat mich auch schon immer interessiert. Ich mag Sprachen total gerne. Ich lerne auch gerne Sprachen. Und das ist irgendwie so eine schöne Sprache, die mich schon immer so angesprochen hat, ja.
Und studiert haben Sie Literatur und Philosophie. Wussten Sie da schon, dass Sie irgendwann mal zum Film wollten?
Ja, ja. Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wollte ich schon immer zum Film und habe dann diesen kleinen Umweg erstmal genommen über die Literaturwissenschaft. Aber Schreiben und Filme machen war schon immer so das, was ich machen wollte.
Inzwischen arbeiten Sie in Berlin freiberuflich als Drehbuchautorin und Regisseurin und Dramaturgin. Was würden Sie sagen, woran erkennt man einen Film von Lucia von Bredow?
Also meine Filme drehen sich oft um so ein bisschen düsterere Themen. Und es ist auch manchmal so Mystery dabei und schwarzer Humor, würde ich sagen.
Nicht die schlechteste Mischung.
Wenn man es mag.
Zu Gast bei Kaline Thyroff auf Bayern 2.
Lucia von Bredow. Der fremde Vater.
Ja, er hat ein Mammut ausgegraben, ihm ein Museum gewidmet. Er ist mit ihrer damals 11-jährigen Halbschwester 2018 nach Paraguay ausgewandert. Und irgendwann vor 3 Jahren kam dann ein Anruf, ihr Vater und ihre Halbschwester wurden ermordet. Wie haben Sie davon erfahren?
Meine Tante hat mich angerufen. Meine Tante, das ist die Schwester meines Vaters, die mich bis dahin nie angerufen hatte. Also wir hatten fast keinen Kontakt. Wir waren auf WhatsApp, haben wir uns ab und zu mal was geschrieben. Meine Tante hat sehr viele Katzen, deswegen hat sie mir öfters mal so Fotos von Katzen geschickt. So, das war unser Kontakt. Und dann klingelte mein Telefon nachts um 12 oder halb 1 Uhr, halb 1 Uhr nachts. Und dann, da wusste ich schon, es ist irgendwas passiert. Also sonst würde sie nicht anrufen. Und dann hat sie mir das gesagt, dass die beiden ermordet wurden in Paraguay.
Und was war ihr erster Gedanke? Haben Sie überhaupt was gedacht in dem Moment?
Da denkt man nicht so viel. Da muss man dann, also da versucht man dann das irgendwie zu verarbeiten, was man gerade gehört hat. Und das ist ja so ein Gedanke, der dann so ganz schwer in die Realität so eindringt, dass die beiden halt nicht mehr da sind, so plötzlich. Und ich war Gott sei Dank nicht alleine. Ein Freund von mir war auch bei mir und hat mich dann umarmt und so. Und mich irgendwie so ein bisschen aufgefangen. Aber das war erstmal wie so ein Traum, also wie so ein schlechter Traum, so ein paar Tage lang.
Ich kann mir vorstellen, es ist schwer genug, wenn ein Elternteil stirbt. Aber wenn man gar nicht weiß, warum das passiert ist, dann ist es wahrscheinlich umso schwerer. Was wussten Sie denn über das Leben Ihres Vaters in Paraguay? Und was wussten Sie darüber, warum er überhaupt ausgewandert ist?
Ich wusste nicht so viel über sein Leben da. Ich habe von ihm halt Bilder auf WhatsApp bekommen. Er hat mir geschrieben, wir haben auch manchmal telefoniert. Und er hat immer geschwärmt davon, dass es halt so warm ist und dass da das Obst so lecker ist und dass es so lustige Tiere gibt und dass man da so frei wohnt, so frei leben kann. Er hat sich in Deutschland immer sehr eingeengt gefühlt von Bürokratie. Und das war ihm halt wichtig, so in so einer Freiheit zu leben. Das war seine Vorstellung von Freiheit. Ohne Finanzamt, ohne so, ja.
Ihre Tante, die Schwester Ihres Vaters, ist ja sofort hingefahren. Sie wollte mehr wissen. Sie sind erstmal zu Hause geblieben. Wie haben Sie den Tod Ihres Vaters verarbeitet dort?
Also das Erste, was ich gemacht habe, war, meine Geschwister anzurufen und nach Bayern zu fahren, zu denen. Und dann saßen wir erstmal alle in dem alten Haus in Bayern von meinem Vater, so um seinen alten Küchentisch und wussten auch nicht so recht, wie es jetzt weitergeht, aber waren halt alle zusammen. Und das war total schön, weil ich das auch gemerkt habe, dass wir in der ganzen Zeit auch mehr zusammengewachsen sind als Familie.
Und dann irgendwann später haben Sie beschlossen, diesen Podcast zu machen und doch hinzufahren nach Paraguay. Und im Podcast erzählen Sie, dass Sie vor der Reise tatsächlich ein eigenes Testament aufgesetzt haben. Warum?
Weil ich auch natürlich ein bisschen Angst hatte vor dieser Reise, weil das eine Reise ins Ungewisse war. Also bis heute weiß man ja nicht so genau, was passiert ist. Es wurden zwar Leute verhaftet. 4 Bekannte meines Vaters wurden verhaftet, 2 wurden dann wieder freigelassen. Die anderen beiden sind noch im Gefängnis, aber haben immer noch keinen Prozess gehabt. Und man weiß es einfach bis heute nicht. Und ich wusste nicht, auf wen ich da treffe. Bin ich da sicher? Sagen mir alle Leute die Wahrheit? Und deswegen hatte ich dann halt diese Gedanken natürlich. Also hoffentlich komme ich wieder. Und ich muss auch sagen, ich mag Flugreisen überhaupt nicht. Ich hab Flugangst. Und genau, das war auch ein Grund.
Und Sie hatten auch noch eine Freundin dabei und Kollegin Katharina. Was war deren Rolle auf der Reise?
Oh, viele Rollen. Also moralische Stütze auf jeden Fall, Vertrauensperson. Katharina arbeitet bei dem Verlag, bei der Produktionsfirma, mit der ich den Podcast zusammen gemacht habe. Und ich bin auf Katharina zugekommen mit dem Projekt, weil ich sie kenne, weil ich schon mal mit ihr gearbeitet habe und weil ich ihr so vertraue. Und sie war immer dabei. Sie war auch auf den Recherchen in Bayern dabei und sie hat mich auch nach Paraguay begleitet. Und das war eine ganz große Stütze für mich.
Und wie sind Sie dann vorgegangen in Paraguay? Wussten Sie vorher genau, mit wem Sie sprechen wollten, wo Sie hin wollten, wer mit dabei sein soll?
Ich wusste, dass ich auf jeden Fall mit den Freundinnen meines Vaters sprechen möchte, auch mit den beiden, die in Untersuchungshaft saßen und inzwischen aber wieder freigekommen sind. Die waren fast ein Jahr in Untersuchungshaft und halt tatverdächtig. Und ich wollte aber auch mit denen sprechen, weil ich mehr rausfinden wollte über das Leben meines Vaters, aber weil ich auch mehr Klarheit haben wollte darüber, was passiert sein könnte.
Hat es geklappt?
Ja. Also ich habe viel Zeit verbracht mit diesen beiden Freunden meines Vaters und lange Interviews mit denen geführt. Ich habe auch noch andere Freundinnen meines Vaters getroffen oder Bekannte, muss man sagen. Ich habe auch mit offiziellen Stellen gesprochen und konnte da ja tatsächlich irgendwie ein sehr gutes Bild von meinem Vater und auch von meiner Schwester mitnehmen.
Wir wollen natürlich nicht zu viel verraten und es ist auch alles nicht unkompliziert, weil der Fall und die Ermittlungen ebenso undurchschaubar sind. Sie waren auf dieser Reise aber auch das allererste Mal in dem Haus, in dem Ihr Vater dort gewohnt hat. Was war das für ein Gefühl, sein Zuhause in seiner Abwesenheit kennenzulernen?
Also bevor ich dahin gefahren bin zu dem Haus, dachte ich, dass das... Ich weiß nicht so genau, was ich dachte, aber ich dachte, dass ich da schon irgend so eine große Reaktion vielleicht haben werde, dass es vielleicht auch total unheimlich ist, diesen Tatort zu sehen. Und das war aber alles gar nicht so, sondern ich habe mich so meinem Vater so ganz nah gefühlt tatsächlich. Es war natürlich total traurig, dass er nicht da war, aber so zu sehen, wie er da gelebt hat, was er da wieder für Projekte angefangen hat, das war total schön.
Haben Sie Dinge über Ihren Vater rausgefunden, die Sie vorher nicht wussten?
Ja, ich habe schon so Kleinigkeiten rausgefunden, die ich jetzt nicht verraten werde.
Okay, dann.
Genau.
Lucia von Bredo ist mein Gast heute in 1:1 der Talk. Filmemacherin aus Oberbayern, die jetzt einen Podcast über die Geschichte ihres Vaters gemacht hat. Was ich unter anderem gelernt habe in diesem Podcast und vorher gar nicht wusste, es gibt eine große Community von deutschen Auswanderern in Paraguay. Es gibt deutsche Rockerbanden dort, es gibt Waffenfreaks, es gibt Verschwörungstheoretiker. Ich nehme an, diese Reise hat für Sie auch so ein paar Überraschungen bereitgehalten, oder? Also was hat Sie am meisten überrascht?
Mich hat, glaube ich, am meisten überrascht, dass das wirklich alles genauso ist, wie man sich das vorstellt. Also wenn man jetzt diese Schlagwörter hört,
ja,
dann hat man wahrscheinlich so eine bestimmte Vorstellung im Kopf und das ist ziemlich genauso. Und natürlich sind aber auch nicht alle Deutschen da Waffenfreaks. Also wir haben auch Leute getroffen, die ganz anders unterwegs sind, aber die Community, in der mein Vater unterwegs war und mit denen er so zu tun hatte, die sind schon sehr für sich, sagen wir mal so. Also die sind so in den letzten Jahren ausgewandert, während Corona viele oder kurz vor Corona. Und viele können gar kein richtiges Spanisch und die leben da sehr, also nicht mit den Einheimischen zusammen. So, die Kinder gehen meistens auch nicht zur Schule, die werden dann zu Hause unterrichtet. Und dann gibt es deutsche Märkte, wo man deutsches Brot kaufen kann und deutsches Bier trinken kann.
Es klingt aber auch ein bisschen so, als könnte man eigentlich auf Anhieb niemandem so richtig trauen. Wie haben Sie rausgefunden bei Ihren Gesprächspartnern, ob Sie ihnen vertrauen können oder nicht?
Gar nicht. Das kann man nicht rausfinden. Also wie findet man raus, ob man jemandem vertrauen kann? Wahrscheinlich, indem man sehr viel Zeit mit der Person verbringt. Und meine Zeit war ja begrenzt und deswegen natürlich weiß man nie, ob die Leute einem jetzt die Wahrheit erzählen. Ich habe alle dort tatsächlich als sehr aufgeschlossen erlebt und mir gegenüber, weil ich halt die Tochter meines Vaters bin und alle haben mir bereitwillig ihre Geschichte erzählt und mir vor allem sehr viel Vertrauen entgegengebracht.
Bei so viel Zwielicht kann ich mir aber auch vorstellen, dass man ein bisschen aufpassen muss, sich dann nicht zu sehr reinziehen zu lassen und seinen eigenen Seelenfrieden zu behalten, oder? Wie ist Ihnen das gelungen?
Also, ich finde das ja alles einfach interessant erstmal, wenn das jetzt so eine ganz andere Blase ist, als die, aus der ich so komme. Und wenn das ganz andere Leute sind, als die Leute, mit denen ich so zu tun habe. Und ich gehe dann da gar nicht so, ich versuche das dann nicht zu bewerten, sondern ich versuche einfach auf die Person zuzugehen und rauszufinden, wie die so ticken und was denen so wichtig ist.
Sie haben auf der Reise nicht nur viel über Ihren Vater geforscht, sondern auch über Ihre Halbschwester. Im Podcast klingt es ein bisschen, als hätten Sie durch Ihre Recherche Lorena eigentlich erst so richtig kennengelernt. War das so?
Ich kannte sie halt als Kind. Ich kannte sie als Kind, als mein Vater noch mit ihr in Bayern gelebt hat. Und da habe ich die öfters besucht. Und sie war ein sehr aufgewecktes Kind, ein sehr wildes Kind, aber auch sehr wissbegierig. Wusste auch wahnsinnig viel, schon bevor sie überhaupt lesen und schreiben konnte, konnte sie auch schon die ganzen, auch schon so lateinische Begriffe und so. Und wusste viel über Geigen natürlich. Und ich weiß noch, also einmal war ich mit meinem Vater in München in einem klassischen Konzert und Lorena war auch dabei und sie war so 7 Jahre alt und das Konzert hat ewig gedauert und sie fand es super interessant. Sie saß 2 Stunden lang auf ihrem Stuhl und hat da zugehört, dieser klassischen Musik. Und so habe ich sie erlebt, aber in Paraguay ist sie halt ein Teenager geworden und da habe ich einfach nicht mehr so viel von ihr mitbekommen. Und dann hatte ich die Gelegenheit, 2 Freundinnen von ihr zu interviewen, mich zu treffen mit denen. Und das war total schön natürlich für mich, so zu erleben, also so zu hören, wie es ihr da auch ging, ob sie da glücklich war, was sie da so gemacht hat, was sie bewegt hat, was sie für Interessen hatte.
Ist sie in die Schule gegangen dort?
Nein, sie ist nicht in die Schule. Also sie ist kurz in die Schule gegangen und dann aber nicht mehr. Dann hat sie sich auch selbst zu Hause unterrichtet und mein Vater hat sie halt auch unterrichtet.
Die ganze Geschichte können Sie hören in Mammut, ein Mord in meiner Familie und meine Suche nach Antworten. Seit gestern gibt es alle 6 Folgen zu hören in der ARD-Audiothek. Wie ist das, Frau von Bredow, mit so einer persönlichen Geschichte nach draußen zu gehen?
Aufregend. Aufregend vor allem wegen meiner Familie, weil ich will ja, dass es denen am besten gefällt. Und da bin ich mal gespannt.
Und die sind ja auch alle Teil davon. Ihre Mutter, ihre Tante, ihre Halbbrüder sind alle zu hören. Mussten Sie die überzeugen eigentlich vorher?
Ja, schon ein bisschen, aber weil die halt, also meine Mutter ist zum Beispiel einfach sehr schüchtern. Die musste ich schon erst überzeugen, aber ich bin total glücklich jetzt, dass ich diese ganzen Interviews führen konnte und dass die mich dann auch auf diesem Weg so begleitet haben.
Von wem wünschen Sie sich noch, dass sie oder er den Podcast hört?
So viele Leute wie möglich am besten. Ja.
Ich habe mich gefragt, das ist ja auch, also die meisten Menschen werden diesen Podcast wahrscheinlich auch als eine Art Unterhaltung hören, obwohl es ja eine wahnsinnig harte, auch persönliche, sehr emotionale Geschichte ist. Mhm. Ist es okay für Sie?
Ja, klar. Also ich konsumiere ja auch Dinge zur Unterhaltung. Und ich glaube aber, dass ich auch Themen anspreche, die universal sind, wo viele Leute sich irgendwie damit identifizieren können. Ich meine, Trauer, also jeder wird wahrscheinlich mal trauern um eine nahestehende Person oder auch, ja, irgendwie so Familiengeschichten. Jeder hat ja eine Familie, jeder hat ja auch irgendwie so komische oder lustige oder unglaubliche Geschichten in der Familie. Und ich hoffe, dass sich da viele auch, ja, sich identifizieren können.
Heute leben Sie in Berlin und es gibt noch einen Ort auf dem Land. Ist das ein Rückzugsort für Sie?
Ja, total. Also früher dachte ich, ich will immer nur in der Großstadt leben. Aber inzwischen genieße ich das total, dass ich auch auf dem Land sein kann, dass ich da schwimmen gehen kann, dass ich da in den Wald gehen kann. Und vor allem, wenn ich so Schreibphasen habe, wenn ich was schreibe, ist es total toll, einfach mal kurz aufs Feld zu gehen, frische Luft zu atmen, ein paar Rehe zu sehen und dann wieder weiterzuschreiben.
Wissen Sie schon, welche Geschichte Sie als nächstes erzählen wollen? In einem Film, in einem Podcast, wie auch immer?
Ja, mal gucken. Es gibt ja schon die Überlegung, ob ich die Geschichte meines Vaters und meiner Schwester und meiner Familie auch noch verfilmen möchte. Das ist jetzt aber alles noch, das sind alles auch noch Luftschlösser.
Sie haben auf jeden Fall jetzt noch gar nicht vor so langer Zeit, glaube ich, nach dem Tod Ihres Vaters seinen Nachnamen angenommen. Hat das auch damit zu tun, dass Sie sich ihm und seiner Geschichte so verpflichtet fühlen?
Ich würde nicht sagen verpflichtet, aber ich fühle mich ihm jetzt auf jeden Fall näher und auch dieser Seite meiner Familie. Ich habe ja auch ganz viel über meine Großeltern rausgefunden und sehe das auch, sehe da so die, meine kreative Seite, meine künstlerische Seite, sehe ich auf jeden Fall da in der Familie von meinem Vater. Und deswegen macht es für mich total Sinn, halt in seinem Namen zu veröffentlichen, ja.
Sagt Lucia von Bredo hier in 1:1 der Talk. Ich sage vielen Dank für Ihre Zeit und danke, dass Sie da waren.
Danke Ihnen.
Großer Hörtipp an dieser Stelle ist natürlich Lucia von Bredos Podcast Mammut in der ARD Audiothek. Und auch uns 1:1 der Talk können Sie dort abonnieren. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie uns helfen, 1:1 der Talk noch besser zu machen und ein paar Fragen zu beantworten. Zum Beispiel in der ARD Audiothek oder bei Spotify. Da einfach in der Beschreibung der aktuellen Folge auf den Link klicken. Das dauert gar nicht lang, hilft uns aber sehr. Und deswegen an dieser Stelle schon vielen Dank.